Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es total, wo einzukaufen, wo die Leute mich kennen. Also ich kaufe gerne auf dem Markt ein, weil wenn ich da auf den Markt gehe, da treffe ich nicht nur die Cordula immer, die schon denkt, ich stalke sie da, sondern dann treffe ich eben auch, dann gehe ich zum Bäckerstand und bevor ich überhaupt was sage, greift die Frau schon immer zu dem Brot, der Brotsorte, die ich nehme und will es einpacken. Manchmal mache ich mir dann den Spaß, dass ich was anderes nehme. Aber ich genieße es einfach. Genauso geht es mir bei der Frau, die die Eier verkauft oder Metzgereistand oder wo auch immer. Ich finde auch das Konzept der Hausapotheke total super, dass da alle meine Medikamente, die ich nehmen muss, also Blutdrucksenker und so weiter, dass das alles vermerkt ist und ich dann immer davon ausgehe, dass wenn ein neues Medikament dazugeht, dass so eine Apotheke, wo die mich erkennen und alle meine Unterlagen haben, dann auch aufpassen. Genauso ist es ja auch mit Hausärzten und sonstigen. Es tut gut. Das kennt ihr auch zu Hause. Es tut einfach gut, wenn man sich mit Freunden trifft, die einen gleich durchschauen oder Menschen, die einem das so ansehen, wie es einem geht. Manchmal ist einem das unangenehm, aber oft ist es einfach auch wohltuend. Nur ich habe auch schon festgestellt, dass das Ganze manchmal auch ganz schön schief laufen kann. Gerade in meiner Hausapotheke ist es mal passiert, dass eben nicht drauf geguckt wurde und dann waren da zwei Medikamente, die sich in der Wirkung gegenseitig widersprochen haben und dann merkte ich, ich dachte eigentlich, die kennen mich und meine Medikation, aber die kennen es doch nicht so. Und ich bin ja jetzt mit meiner Annette schon lange verheiratet, seit 1993 und merke auch immer wieder, ja, manchmal denkt sie zu wissen, was ich gerade fühle oder denke, aber es ist doch nicht so. Das kennt ihr bestimmt auch, dass man selbst mit den Menschen, mit denen man ganz gut zusammen ist, manchmal merkt man ja bis ins tiefste Innere, ist nicht so. Ich sehe jetzt gerade bei Axel und Margot, die lachen. Wahrscheinlich haben die jetzt gerade entweder keine Beispiele dafür, ah, doch haben auch so Beispiele. Schön, gut. Ja, so ist es. Also es ist jedenfalls spannend. Und jetzt sage ich euch mal zwei Dinge, die mich total begeistern. Einmal an Jesus. An Jesus ist so, ich bin jetzt, seitdem ich 16 Jahre alt bin, 16, ja genau, Christ. Und was mich von jeher fasziniert und je älter ich werde, ist, das nimmt diese Faszination zu, dass ich erstmal weiß, ich habe einen Gott, der mich kennt schon von klein auf. Während ich viele Erinnerungen aus meiner Kleinkindphase und aus meiner Zeit bis zum 11. Lebensjahr habe ich kaum Erinnerungen. Und ich weiß aber, Gott hat's gesehen. Er kennt mich, er kennt meine Prägung, er kennt meine Eltern, er kennt sogar meine Großeltern und Urgroßeltern. Er weiß, wie die Vergangenheit war, er weiß, wo ich mich und wie ich mich gefühlt habe, auch in der Zeit bis 16, bevor ich bewusst gesagt habe, du bist mein Papa. Da war er mal schon mein Papa. Und jetzt mit 53 sitze ich hier und staune darüber, dass ich einfach weiß, ich habe in meinem Leben mir so viele Träume und Wünsche gemacht, wo ich mir dachte, das wäre gut für mich. Und vieles hat Gott gemacht und vieles aber auch nicht. Und also es gibt, glaube ich, nichts, wo ich jetzt hier sitze, wo ich sagen muss, nee, rückblickend gesehen war das echt total bescheuert und es ging mir so wie vielleicht in meiner Hausapotheke, dass ich mir denke, Gott hat vielleicht einen Fehler gemacht. Es gibt vielleicht manche Sachen, wo ich noch nicht ganz genau weiß, warum das so passiert ist, aber ich merke, es ist gut. Es ist gut. Also, was mich wirklich glücklich macht an Jesus, ist einen zu haben, der mich besser versteht als ich mich selbst, weil ich blicke mich selbst manchmal nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, dass man, ich mein Gefühl selbst erstmal ansteuern muss. Was denke ich gerade? Manchmal bin ich erstaunt, warum ich zu manchen Dingen greife oder warum nicht und warum ich manches sage und warum nicht. Und für mich ist es schön, dass ich eben weiß, Gott versteht mich. Und das auch auf die Zukunft hin. Das macht mich echt. Das ist also so eine Art mein Liebesbrief, den ich jetzt schreiben würde. Mensch, du kennst mich, du liebst mich und weißt Bescheid. Das Zweite, was ich total schätze, ist, ich mag die Bibel. Ich mag unheimlich gern die Bibel und nicht nur das Neue Testament, obwohl ich das jetzt gerade hier in der Hand habe. Und ich möchte euch immer wieder motivieren. Es ist einfach spannend drin zu lesen. Ich liebe diese persönlichen Berichte, die so ungeschminkt und unverstellt sind, und das werden wir heute bei dem heutigen Bibeltext auch wieder lesen. Das sind auch manchmal Unstimmigkeiten drin, weil jeder berichtet es so, wie er es erlebt hat und wie sie es gesehen hat oder wie sie es gefühlt hat. Und das kennt ihr ja auch. Ihr erlebt mit eurem mit irgendjemand anders zusammen irgendwas und der erzählt ganz andere Aspekte als ihr selbst. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer noch, wie ich mit meiner Frau nach Hause fuhr, nach dieser wunderbaren Tour, die wir gemacht haben in Südtirol, uns die Bilder im Zug angeguckt haben und ich mich an der Natur gefreut habe und meine Frau mich gefragt hat, warum hast du mich nicht darauf hingewiesen, dass hier das T-Shirt überhaupt nicht zu dem, was weiß ich, passt, die Farben. Und ich gedacht habe, ha, ganz andere Wahrnehmung, ganz anderes Ding. Hier ist es so, man merkt, die Leute haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, es zu harmonisieren. Ich habe also Bücher gelesen, die vorchristlich sind, also aus der griechischen Antike. Ich habe lateinische Literatur gelesen und die Leute damals waren nicht irgendwie dümmer als wir. Also wenn jetzt jemand über irgendetwas geschrieben hat und wollte das schön reden, über einen Kaiser oder über einen König oder über sich selbst, dann hat man das so geschrieben, dass es eben passt und es war stimmig. Was die Leute bei der Bibel oft stört, ist, dass man Sachen liest und denkt, wie kann man sowas schreiben? Und heute lesen wir was, was mir total Mut macht, weil deswegen liebe ich auch die Bibel so, weil ich finde mich viel mehr da drin als in einem runden, harmonisierten Buch, wo alles irgendwie so passt und keine Spitze drin ist. Ich möchte euch echt Mut machen, lest es nach, heute vor allem auch dieses ganze Kapitel in Kapitel 20 im Johannesevangelium. Wir gucken da jetzt rein. Ja, bevor wir das angucken, nochmal zwei andere Gesichtspunkte. Das eine war jetzt einfach so meine Herzenssachen, wo ich euch mal gesagt habe, was ich an Jesus liebe, mein Liebesbrief an Jesus und warum ich dieses Buch Bibel so gerne habe. Das andere ist, ich habe ja jetzt, manche von euch waren am Osterweg dabei und ich habe die Rolle gespielt des Hauptmannes am Kreuz. Und mir ist dieses Jahr was passiert, was mir noch nie passiert ist, nämlich, dass ich dadurch, dass ich die Geschichte 11-mal erzählt habe und mich natürlich auch intensiv vorbereitet habe auf diese Zeit, war es so, dass ich so in dieser Rolle drin war, dass ich merkte, dass es mich total befremdet hat und ich nichts damit anfangen konnte, wenn ihr kamt und immer sagt, dass der Herr ist auferstanden. Dachte ich mir, okay, Annette hat mir gesagt, ich soll die Leute runter zum Grab schicken, aber es hat mir keiner gesagt, dass da keiner mehr legen würde. Also ich war so da drin und es war echt witzig, dass sich die Rolle und Guido so miteinander verknüpft haben, dass ich dieses Jahr sehr, sehr zum Staunen an dieses Kreuzgeschehen kam. Aber manchmal merke ich das schon befremdend, wenn Leute mit diesem russischen orthodoxen Ostergruß auf mich zugelaufen sind, der Herr ist auferstanden und von mir strahlend erwartet haben, dass ich dann, ja, er ist wahrhaftig auferstanden, weil ich merke, das ist einfach manchmal gar nicht so mein Lebensgefühl oder das finde ich einfach irgendwie manchmal komisch. Aber ich habe jetzt mich heute gefreut, diesen Bibeltext heute zu lesen. Aber die erste Tatsache, die jedenfalls stimmt, die ganz wichtig ist, ist, dass das Grab ja leer war. Das ist deswegen wichtig, weil 2 Monate später, nämlich als die Ereignisse dramatisch weitergegangen sind, die man so wunderbar in der Apostelgeschichte lesen kann, da waren es Tausende, die sich mittlerweile zur Gemeinde der Christen gezählt haben, die an Jesus geglaubt haben, die sich in ihrem ganzen Wesen, in ihrem ganzen Leben an ihm orientiert haben und öffentlich gesagt haben, dass er der Auferstandene ist. Das hat sich ausgebreitet über die ganze Region. Es gab eine Menge Gegner, die das bekämpfen wollten. Die sagten, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber sie konnten eben keine Leiche vorzeigen. Die gab es nicht, weil wäre das gewesen, dann wäre dieser Spuk zu Ende gewesen. Der Grab war leer, das ist einfach, das ist wichtig. Der zweite ist, und das finde ich jetzt auch wieder total wichtig für uns zum Verstehen dieser Predigt, die Schüler von Jesus, die so lange mit ihm zusammen waren, wo man sagen müsste, hey Alter, ihr habt es doch richtig verstanden, ihr habt ihn hautnah erlebt, ihr wart dabei, wie er geheilt hat, wie er Menschen satt gemacht hat. Ihr wart ständig an seiner Seite, ihr habt seine Kämpfe gesehen und ihr konntet ihm zuhören. Aber selbst ihr haben mit dieser Auferstehung überhaupt nicht gerechnet. Als ich vorhin gesagt habe, also das würde man, wenn man das anders schreiben würde als Buch, dann würde man das anders verfassen. Also man würde das nicht so machen, dass dann die Anhänger, die am Anfang dabei sind, irgendwie da so Zweifel haben. Manchmal glaubt man ja, dass manche Leute sich in irgendwas hineinsteigern, bis sie dann irgendwann Halluzinationen sehen und das sehen, was sie gerne sehen wollen. Oder dass das, was sie träumen, dass das irgendwie ihre Einbildung auf einmal für sie real ist. Hier ist es ganz anders. Wir lesen über hartnäckige Zweifel. Wir lesen darüber, dass sie ständig dieses Gefühl hatten in diesem Zustand, der kann es sein oder kann es nicht sein. Selbst als sie ihn dann noch persönlich gesehen haben und andere Freunde von ihnen erzählt haben, dass er gar nicht tot ist. Ich finde es auch wichtig, das zu haben, weil wir in einer Zeit leben, wo, das ist ja immer noch spannend, Zweifel ist ja immer, wir ticken ja so, dass wir Dinge glauben, die schon mal für uns erfahrbar waren. So funktioniert unser Denken. Das ist von Anfang an so. Aber es gibt eben zur Auferstehung von Jesus keine Parallele. Und von daher finde ich es total schön, mit euch jetzt eben über diesen Abschnitt nachzugucken, wo eine ganze Gefühlsbreite von oder eine ganze Palette von Gefühlen da ist und gezeigt wird. Und wie man sehen kann, wie die Jünger und die Leute, die zu Jesus sich gehalten haben, wie es denen ging in diesen 40 Tagen bis Pfingsten, was sie so erlebt haben. Von daher freue ich mich vor allem an diesem Kapitel jetzt. Und wir gucken nicht das ganze Kapitel an. Ich werde zwar immer wieder mal einen Hinweis geben, sondern nur offenbar bestimmte Verse in Kapitel 20 vom Johannesevangelium. Und ich würde jetzt gern vorher nochmal mit euch beten. Lieber Vater, es ist so schön, dass du genau weißt, in welcher Situation jetzt wer von uns sitzt. Du weißt genau, wie wir ticken, wie unsere Gefühle sind, besser als wir selbst. Du weißt, wie es mit deinen Wahrheiten und dem, was du uns gesagt hast und was wir mit dir erlebt haben und was wir von den anderen gehört haben, wie das bei uns einhakt, wie uns das gerade ermutigt oder wir uns ganz weit weg fühlen. Du weißt, wer einfach ehrliche Zweifel hat, wer immer noch am Suchen ist und wer es einfach braucht, wieder gefunden zu werden. Und das lass einfach wahr werden jetzt. Amen. Ja, der Johannes. Der Johannes berichtet in seinem Buch über das Leben und Sterben der Auferstehung von Jesus. Er berichtet es ja aus einer besonderen Situation. Er schreibt es ja manchmal immer so, der Jünger, der das aufgeschrieben hat, ist auch der Jünger, der quasi immer an seiner Seite war. Also er ist derjenige, der ganz nah an Jesus dran war, der ihn lieb hat. Und aus seiner Perspektive berichtet er jetzt, wie dieser Jesus durch die verschlossene Tür kommt, mitten ins Zimmer. Ich lese euch mal den Abschnitt vor und gehe dann auf die einzelnen Dinge ein. Ich lese euch mal die Verse 19 bis 23. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ja, da weiß einer sehr gut, was seine Schüler, seine Nächsten brauchen. Es gibt nichts, was unsere Welt ja momentan auch mehr braucht als diesen Frieden. Wobei ohne Frieden, das merken wir, ist es einfach ein Chaos und wir fühlen uns immer alleine. Also Jesus kennt die Gefühle der Jünger. Die Jünger hatten eben Angst und haben sich verschanzt zu Hause. Die haben die Türen sogar hinter sich verschlossen. Und wir können zwar vieles nicht begreifen, was bei uns los ist, aber wir merken ja auch, Angst ist immer ein Thema. Man sagt ja auch, Angst ist der Motor. Angst ist das, was unsere Welt regiert oder bestimmt. Und bei dem einen ist es die Angst vor dem Virus, vor dem zu wenigen Impfstoff, vor dem falschen Impfstoff, vor Ruin, vor irgendwas. Also Angst ist für uns ein Thema und jeder von euch wird sofort wissen, was eure oder deine Angst ist, wenn ich das jetzt so sage. Was macht man, wenn man Angst hat? Kinder machen das ja ganz gut. Man versteckt sich. Wenn man sich bedroht fühlt, wir Erwachsenen verstecken uns auch. Wir setzen eine Maske auf. Wir verstecken uns in Worthülsen. Wir tun Dinge, wo wir auch uns einfach versuchen, dieser Bedrohung zu entziehen. Die Jünger verstecken sich und denken, dass sie sich sicher fühlen. Sie hielten sich vor den Juden verborgen, weil sie gedacht haben, die Juden, die haben jetzt unseren Herrn und Meister ans Kreuz geschlagen und die werden bestimmt auch uns nicht verschonen. Wir sehen also hier nicht irgendwelche Helden 3 Tage nach der Kreuzigung, sondern eher eine eingeschüchterte, ängstliche Gruppe von Jesus-Anhängern, die selbst um ihr Leben bangt. Dabei haben sie doch die Frauen gehört, die früh morgens gekommen sind und ihnen gesagt haben, hey, das Grab ist leer. Sie haben abends dann gehört, wie Petrus und Johannes erzählt haben, dass sie sich mit eigenen Augen davon überzeugt haben. Doch ich weiß nicht, ob er das spürt. Ich finde es so spannend, das so ehrlich nachzulesen, dass das nicht zu einer Veränderung der Gruppe geführt hat. Sondern die saßen weiter noch in ihrer depressiven Stimmung zu Hause, weil der Schock von der Kreuzigung so tief saß. Die Jünger konnten einfach nicht umschalten von Trauer auf Jubel. Es brauchte dann noch einige Wochen, einige Zeit, bis sie überhaupt in Jerusalem aufgetreten sind und Jesus eben mutig bekannt haben und gesagt haben, er ist wirklich der von Gott versprochene Retter, er ist der Herr. Und genau das ist jetzt unser Abschnitt. Es geht jetzt über diesen Start, was so der Auslöser, der Zünder ist, dass dieses Wunder der Veränderung stattgefunden hat. Und ich freue mich mit euch, das anzugucken, weil ich wünsche, dass das für uns auch immer wieder ein neuer Zünder ist. Nochmal zu Ängsten und Enttäuschungen. Es ist normal, es ist unser Alltag, es ist das, wie du und ich das erleben. Das ist ganz normales Menschsein. Und deswegen hat Jesus ja schon vorher zu seinen Jüngern gesagt, also noch vor der Kreuzigung, in der Welt habt ihr Angst. Das ist unser ständiges Leben. Wir merken jetzt hier, Angst macht einsam und Enttäuschung führt auch zu einer Einsamkeit. Wenn du dir was vormachst und denkst auch, dieser Jesus, der wird es jetzt echt reisen und dann auf einmal ist es in deinem Leben so, dass sich gar nicht viel verändert oder es sogar für dich gestorben ist, dann macht es auch einsam. Vielleicht bist du gerade so in einer Situation. Ich weiß nicht, wie es jetzt unserer Iris geht, die schon so lange Schmerzen hat, ob sie überhaupt noch sagen kann, Jesus ist da oder vielleicht ist er ganz weit weg. Die Jünger jedenfalls haben sich zurückgezogen, die Türen zugemacht, weil sie eben diese Angst hatten, weil sie zutiefst enttäuscht waren, weil Gott es zugelassen hat, dass Jesus wie ein Verbrecher am Kreuz stirbt. Für uns, die wir jetzt so viel das ganze Buch hier haben und wissen, wie es weitergeht, fällt es uns vielleicht oft schwer, uns da reinzudenken, wobei ich doch mir wünsche, dass wir uns da reindenken, weil wir das doch zutiefst kennen, dass wir uns von Gott etwas erwarten, vorstellen und auf einmal ist es ganz anders. Im Gegenteil, es ist schlimm. Ein weiteres Gefühl, was ich bei denen ausmache, ist Scham. Wenn ich so nachlese und wenn ich so gucke, da ist diese Scham über das eigene Versagen. Kein einziger war dabei. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Predigt, wo ich mal die Kreuzigungsgeschichte aus Matthäus Sicht beschrieben habe, wo Matthäus sehr viel Wert darauf legte, zu zeigen, Jesus stirbt wirklich absolut allein. Alleingelassen selbst von seinen Freunden. Die Jünger wollten keinem Menschen begegnen und sich unangenehme Fragen stellen lassen, so nach dem Motto, wo wart ihr eigentlich, als Jesus am Kreuz hing? Wir haben euch gar nicht so richtig wahrgenommen. Warum seid ihr eigentlich alle geflüchtet? Warum habt ihr euren Freund nicht zur Seite gestanden? Ich weiß nicht, was sie hätten antworten sollen. Aber was ich kenne, ist diese Anklage meines eigenen Gewissens. Und ich gemerkt habe, das ist echt so ein tiefes, blödes Gefühl innen drin, wenn ich mir denke, boah. Und ich dachte, ich bin Christ. Und ich dachte, ich bin ein guter Vater und dann habe ich so reagiert. Ich dachte, ich bin ein guter Ehemann und dann habe ich so eine Reaktion gezeigt. Ich nehme mal an, dass ihr das auch kennt, dass euer Gewissen, das ja aufgeweckt ist, uns oft verklagt. Und man versucht es dann irgendwie zum Schweigen zu bringen, aber es geht leider nicht hinter verschlossenen Türen. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, wo du sagst, Mensch, ich ziehe mich zurück. Ich gehe Menschen aus dem Weg, weil ich da einfach versagt habe. Das ist für mich immer eins der faszinierendsten Dinge, wenn ich Menschen frage, warum sie mit bestimmten Leuten nicht mehr gesprochen haben. Und dann oft zum Ausdruck kommt, ich habe mich damals so blöd verhalten, ich glaube, der will gar nichts mehr von mir. Und der andere, der weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob du dich einigelst, weil du irgendwie von anderen enttäuscht wurdest oder verletzt wurdest oder ob du ja auch nicht mit deinem über dein Versagen sprechen möchtest, weil du willst es vielleicht auch nicht mehr riskieren, dass dir es nochmal passiert, dass du dich so verletzlich machst. Vielleicht hast du auch in deinem Glauben irgendwie so diesen Enthusiasmus verloren, diese Begeisterung zu sagen, Mensch, ich traue Jesus alles zu, weil du dann auf einmal was erlebt hast, wo du gedacht hast, es geht gar nicht als Christ. Wenn du dich so fühlst, dann kannst du jetzt nachvollziehen, wie es diesen Jüngern ging, diesen Schülern, als sie hier in unserem Abschnitt gerade beschrieben würden. Und jetzt sitzt dieses Häufchen da und jetzt stellt euch das vor, da kommt Jesus rein und sagt so, wie Anita das vorhin bei den Kindern gemacht hat, Friede sei mit dir. Eirene Himin steht da im Hebräischen oder im Griechischen und wir sagen Shalom im Hebräischen. Shalom, Friede sei mit dir. Wir gucken uns kurz diesen Gruß an, weil das total wesentlich ist für den Umgang mit unserer Gefühlswelt und mit unseren Enttäuschungen. Was passiert? Was bedeutet diese Art und Weise, wie er begegnet? Das Erste ist, er kommt und fängt nicht mit Vorhaltungen an. Er sagt nicht, hey, du hast mich maßlos enttäuscht. Du kannst jetzt deinen Namen einsetzen, was weiß ich, Anita, Ella, Diana, wer auch immer, Michael, keine Ahnung. Das ist nicht das, wenn Jesus dir begegnen will, dass er sagt, hey, du hast mich maßlos enttäuscht, sondern was er dir als Erstes zusagt, ist Shalom. Friede sei mit dir. Das ist sein erstes Wort und in diesem Friedensgruß sagt dir Jesus zu, ich habe dir deine Schuld vergeben. Du musst nicht mehr mit schlechtem Gewissen dich verstecken oder herumlaufen. Ich sehe in dein Herz hinein und ich sehe, dass du selbst leidest unter dir und unter deinem Versagen. Und ich schenke dir meinen Frieden. Das haben die Jünger bei dieser Begegnung mit Jesus begriffen, dass Gott nicht nachträgt, dass er nicht irgendwie dadurch, dass wir ihn in irgendeiner Stunde vielleicht an ihn nicht gedacht haben, dass wir irgendwie in der entscheidenden Stunde, wo wir ihn bekennen hätten können, bei Nachbarn, bei Freunden nichts gesagt haben, dass wir uns geschämt haben, so wie die Jünger sich geschämt haben und in der Stunde der größten Not von ihm Jesus einfach verlassen haben. Sein Friedensgruß bedeutet für dich und für mich, und deswegen steht es hier so, dir ist vergeben. Shalom. Und dieses Frieden bedeutet in der Bibel mehr, als wir uns überhaupt erdenken können. Es bedeutet ein Heil, das so ist wie, ich stelle mir das vor, wie so ein wohltuender Whirlpool, der meinen ganzen Körper erfrischt. Es gab so einen Kinofilm, der hieß Thor's Hammer. Der Film an sich ist schlecht, aber was ich in dem Film cool finde, ist, dass der Vater von dem Thor, der hat oben so eine Art Whirlpool und immer wenn er verletzt ist, irgendwelche schweren Verletzungen hat, kann er sich da eintauchen und er wird auf einmal wieder ganz heil und gesund. Er kommt raus und selbst die Falten sind weg. Und ich habe mir schon manchmal gedacht, wie cool das wäre, wenn ich mich in so einen Whirlpool reinlegen könnte und hätte auf einmal hinterher meine Haare wieder oder so. Das wäre echt cool, ne? Also ich finde, Ella und Micha, das solltet ihr in euren Keller nochmal gucken, dass ihr diesen Bassin von Thor irgendwie habt, wo man eintauchen kann und jeder von uns kommen kann, wenn er Schmerzen hat, taucht ein und wird ganz heil. Heil für die Seele, Segen. Segen in dem Sinne, Jenny hat es eben gerade zu sehen, gebetet für die Kinder, dass all das Gute, was Gott vorhat, auf einmal fließt am ganzen Körper hinab. Ein Wohlergehen, das unabhängig ist von meinen Umständen, das bedeutet Frieden, dass ich das leben kann, auch wenn es um mich herum kracht und schrecklich ist. In der Welt lernt man eher, dass Frieden immer das ist, wenn man irgendwie Frieden schließt, weil man entweder unterlegen ist oder weil man Kompromiss geht oder weil man Kräfte sammeln will oder es ist oft nur eine Atempause für die nächste Kampfrunde. Wir merken das jetzt gerade in schrecklicher Art und Weise, wie aufgrund von dem Brexit und diesen Abkommen auf einmal dieses Abkommen, was 1989 oder 98 geschlossen wurde, selbst in Nordirland jetzt auf einmal wieder bricht und man hat gehofft, dieser Friede hält. Aber es war scheinbar nur ein Scheinfriede, es war eine Pause. Dieser Friede ist anders. Den Frieden, den lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe ihn euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Euer Herz erschrecke nicht, fürchtet euch nicht. Und euer Herz erschrecke nicht, ja. Den Frieden, den Frieden Gottes, den Jesus bringt, der bleibt und erhält sich und er ist stärker als meine Gefühle der Angst, der Sorge und den Kämpfen des Lebens. Von daher ist dieses hier schon mal für mich am Punkt, wo ich sage, wenn ich wieder merke, ich bin in der Situation, dann fliehe ich dahin und sage, dein Friede kommt. Und es tut so gut. Deswegen sind wir eine Gemeinde. Dann hol dir auch diesen Zuspruch und nutze es, dass wir hier Menschen haben, die dir das zusagen können, der Friede Gottes sei mit dir. Und du wirst sehen, dass es nicht nur eine Floskel ist, sondern dass sich das füllt. Als Jesus in diesen Kreis hineingetreten ist, hat er nicht nur die Worte gesagt, sondern das, finde ich, ist das Entscheidende. Deswegen komme ich auch so auf die Vergebung. Er zeigt dann seine Hände. Und als er seine Hände zeigt und auch seine Seite zeigt, da sehen sie auf einmal, die Zeichen des Leidens, dessen, was es Gott gekostet hat, was da geschehen ist. Sie sehen an diesem Leib des Auferstandenen, dass Jesus alles gegeben hat, damit du diesen Frieden leben kannst. Jesaja, hat schon 700 Jahre vor diesem Tod ja gesagt, er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Unsere Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Von daher, das ist das Erlebnis, was ich hatte als Hauptmann, als ich da stand und Elfmar die Geschichte erzählte, dass ich auf einmal eingetaucht bin in diese Wunden und in dieses Geschehen, und das hat mich total glücklich gemacht. Diese Wundmale bleiben am Auferstehungsleib sichtbar. Daran werden die Menschen Jesus immer erkennen. Der Auferstehungsleib ist ein ganz anderer als der irdische Leib. Der sieht eben anders aus. Das ist insofern interessant. Also erstens mal ist er nicht Naturgesetzen unterworfen. Das merken wir, weil sonst würde Jesus nicht auf einmal mitten im Raum stehen, obwohl alles verschlossen war. Aber trotzdem behält er, jeder von uns, auch du und ich, wenn du mit Jesus lebst, mit Jesus stirbst und mit Jesus auferstehst, wirst du später deine typischen Merkmale haben. Wir werden uns gegenseitig wiedererkennen, so beschreibt es die Bibel, aber trotzdem haben wir einen neuen Leib, diesen Auferstehungsleib. Und ich finde es ein interessanter Nebengedanke, mal an diesen Text darüber nachzudenken, was hat denn das Leben von Jesus ausgemacht? Das war seine Hingabe bis zum Tod am Kreuz, und das bleibt sichtbar, in Ewigkeit sichtbar. Und die beiden Fragen, die ich euch jetzt stelle, die wirft der Text nicht auf, aber ich finde die selbst für mich spannend. Woran werden denn später die Leute bei mir erkennen, mich in der Ewigkeit wiedererkennen? Was ist denn das, was mein Leben am meisten geprägt hat? Das sind vielleicht Fragen, die ihr mal in der Kleingruppe oder für euch persönlich mal besprechen könnt, die jetzt nicht direkt aus diesem Text, sondern nur aus diesem Bild mit diesem Auferstehungsleib, mit dem Wundmalen kommt. Aber ich finde es faszinierend. Welche Wesenszüge wirst du mit in die Ewigkeit nehmen? Ja, wie ist die Reaktion der Jünger? Nachdem Jesus die durchbohrten Hände und die Seite gezeigt hat, wussten sie, es ist kein Gespenst. Johannes schreibt, dass die Jünger mit Freude erfüllt waren, als sie den Herrn sahen. Und an die Stelle von dieser Angst, von dieser Enttäuschung, von der Scham und auch von Zweifeln, sind die, die da sind, werden erfüllt von diesem Frieden und mit Freude. Wenn Jesus reintrifft, dann auf einmal haben selbst die Sachen, die so starker Motor sind, können von Gott einfach dann zum Stoppen gebracht werden, und es kommen neue Dinge. Er verändert uns, er transformiert Gefühle und schenkt auf einmal eine Freude, die da ist. Das ist für mich das große Geheimnis, warum ich sage, ich liebe es so, dass Jesus mich durch und durch kennt. Ich weiß, wie ich am Anfang als junger Mensch mich geschämt habe, weil mir immer dann aufgefallen ist, was ich alles an Mist gebaut habe. Und ich denke mir immer, oh, Jesus hat schon wieder gesehen und der Scheinwerfer Gottes fällt auf mich und oh, es ist so schrecklich. Mittlerweile ist es so, dass ich mir sage, ich freue mich auch, wenn ich wie ein besudeltes Schwein zu meinem Herrn laufe, dass ich weiß, er empfängt mich und er wischt mich rein und er sagt, hey Guido, ich habe dich entdeckt da drunter unter der Kruste, du bist immer noch. Er liebt mich. Er verändert meine Gefühle. Jesus haucht jetzt die Jünger an und er macht ihnen ein großes Geschenk, noch mehr als diesen Frieden. Er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, ich sage es euch nur in einem Satz, ich musste darüber arbeiten. Während des Studiums sehr oft ist es jetzt schon das johannäische Pfingsten. Gehen wir jetzt nicht darauf ein. Ich sage mal, es ist ein Vorgeschmack auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die dann einige Wochen später am Pfingsten geschieht. Der Heilige Geist als Tröster und Beistand, das ist das, was er als nächstes Geschenk sagt. Jesus hat ihn so beschrieben, er sagt, der Beistand, der Heilige Geist, er wird immer bei euch bleiben. Ich will euch nicht verwaist oder alleine zurücklassen. Also Jesus ist nicht nur diese 40 Tage bei seinen Jüngern geblieben, sondern er hat dann eben versprochen, der Jesus wird, oder ich werde in Form des Heiligen Geistes weiter bei euch sein. Und das Letzte jetzt, was aus diesem Abschnitt kommt, ist, anhand dieser beiden Geschenke kommt auch noch eine Verknüpfung mit einer Sendung. Und da bitte ich euch auch nochmal zum Schluss gut zuzuhören. Dieses Geschenk des Heiligen Geistes ist mit einem Auftrag verbunden. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern und auch zu dir und zu mir, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also, er schenkt uns Vergebung, Frieden und seinen Heiligen Geist. Und dann sendet er dich und mich in die Welt, und sagt, wie mich der Vater gesandt hat. Das heißt, wir sollen die Sendung von Jesus weiterführen, den Auftrag von Jesus weiterleben. Wir sollen leiblich Hand und Fuß und ganz Mensch sein und diese Nachricht leben und weitergeben, diesen Frieden leben und weiter sagen, Gott liebt dich und schafft dieses Geschenk der Vergebung. Keiner muss mehr aus Angst oder Scham sich verstecken. Und jetzt denkt mal über die Leute nach, die ihr in eurem Umfeld kennt. Und ihr wisst, die meisten, die selbst brüllen wie die Löwen, dahinter ist oft so ein kleines Selbstwert, so ein kaputtes Ich, was ich verstecken möchte. Wie viel Scham, wie viel Angst begegnet ihr mit Leuten? Ich denke mal, dass so Leute wie zum Beispiel der Axel, der viel mit Menschen zu tun hatte in seinem Beruf, oder auch der Michael, der früher bei der Barmer viele Menschen gesehen hat, oder die Ella, jeder von euch, der viel mit Menschen zu sehen hat, hat vieles gesehen und weiß, wie fragil, wie zerbrechlich diese Menschen sind eigentlich. Jeder von uns ist zerbrechlich. Und jetzt denkt euch mal dran, ihr seid diejenigen, die eingeladen sind, andere einzuladen zu diesem Fest der Versöhnung. Der Geist des Herrn ruht auf mir, hat Jesus gesagt, weil er mich gesalbt hat, den Armen die gute Nachricht zu verkünden. Er hat mich gesandt, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten, dass sie frei werden sollen. So hat Jesus seinen Auftrag, seine Sendung beschrieben. Und jetzt sagt er, du und ich, wir sind genauso beauftragt, wir haben die gleiche Sendung. Wir dürfen das Werk fortführen, bis er wiederkommt. Und so wünsche ich mir, dass wir hier in Ansbach Leute sind, die begabt mit seinem Geist, erfüllt mit seinem Frieden, eine kleine Gruppe sind, vielleicht auch ängstliche Menschen sind, aber trotzdem wir aus herausgehen, hingehen und Menschen einladen. Einladen und sagen, das Heil und der Friede, nach dem du dich sehnst, das hat Jesus geschaffen. Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich finde, die Aufgabe klingt sehr gewaltig, und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr sagt, boah, wie kann ich das als kleiner Mensch hier in Ansbach bewirken? Wie können wir das als kleine Gemeinde hier in Ansbach ausrichten? Die Jünger zumindest, auch wenn sie hier uns beschrieben werden als Leute, die ängstlich waren am Anfang, haben sich nicht von ihren Zweifeln plagen lassen und haben auch nicht diesen blöden Spruch gebracht, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern sie haben gelebt, steter Tropfen hüllt den Stein. Und das wünsche ich euch, dass ihr als steter Tropfen tropft, und es ist vollkommen wurscht, ob eure Nachbarn, eure Umgebung, eure Kollegen und selbst die widerwärtigsten komischen Leute euch irgendwie das zurückspiegeln, dass ihr ihnen Gutes wünscht. Und wenn er es nur in Gedanken sagt, Friede sei mit dir. Sei dieser stete Tropfen und tropfe die ganze Zeit, weil du weißt, dass Jesus mit seinem Frieden jedes Leben durchdringen lässt und durchdringen kann zu seiner Zeit. Und so mach dich jetzt auf den Weg und tu, was Jesus sagt, und lebe das, diesen Auftrag anderen zu sagen, dass ihre Schuld vergeben ist. Und wie das andere dann aussieht, mit dem, dass man die Schuld behalten soll, das ist nochmal eine Predigt für sich. Ich bete nochmal. Lieber Vater, danke, dass du uns so reich beschenkst und dass du uns nicht nur kennst, sondern auch weißt, was uns wirklich gut tut. Und ich weiß nicht, wer von uns sich schämt, weil er immer nur seine Schuld und sein Versagen sieht. Ich weiß auch nicht, wer eher von uns in der Gemeinde ängstlich ist und er immer sich gar nichts zutraut und denkt, er hat es gar nicht drauf und immer auch wartet auf die 100.000. Schulung, die ihn irgendwie erfüllt. Herr, du weißt, wie jeder von uns ist. Und du weißt, was jeder von uns braucht, und du schenkst das, und dein Heiliger Geist kann so individuell uns ausrüsten, und er macht es auch. Und so lass uns fröhlich unser Christsein leben, damit wir diese Auferstehungshoffnung leben und zeigen, was du einfach für eine Sendung hattest und wie du drauf bist. Amen.